Das Domradio hören Sie und wir sprechen über China. Das Land rückt uns die letzten Jahre immer mehr und mehr ins Bewusstsein. Hat man in den 90er Jahren vielleicht noch gedacht, China öffnet sich mehr und mehr dem Westen? Merken wir jetzt, die Kommunistische Partei sitzt fest im Sattel. Xi Jinping hat den Weg freigemacht für eine Amtszeit auf Lebenszeit. Und wirtschaftlich gerät immer mehr der westlichen Welt in eine Abhängigkeit von der Volksrepublik. Wie ist die Lage eigentlich mit der ethischen Brille zu betrachten? Professor Dr. Elmar Nass hat den Lehrstuhl für christliche Sozialwissenschaften und gesellschaftlichen Dialog an der Kölner Hochschule für katholische Theologie und hat gerade ein Buch über das Thema veröffentlicht. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag.
Ich grüße Sie.
Müssen wir erstmal ganz grundsätzlich klären. China spricht, während wir hier die soziale Marktwirtschaft haben, von einer sozialistischen Marktwirtschaft. Was ist das genau und wie unterscheidet sich das von unserem Wirtschaftssystem?
Ja, das ist ein ganz zentraler Punkt. Sozialistische Marktwirtschaft klingt ja zunächst einmal paradox, weil Sozialismus verbinden wir alle mit Planwirtschaft, wie wir es aus Osteuropa etwa kennen, und Marktwirtschaft eher mit einem freiheitlichen System, so wie wir es im Westen kennen. Also eigentlich ein Widerspruch. Der Begriff, ich glaube, China hat den zum einen gewählt, auch aus der Assoziation, dass soziale Marktwirtschaft und sozialistische Marktwirtschaft vom Begriff her nah beieinander liegen. Das klingt erstmal attraktiv und suggeriert, als hätte es in dem System Chinas tatsächlich auch etwas mit Freiheitsideen aus dem Westen zu tun. Das ist aber keineswegs der Fall. Nach meiner Einschätzung ist es so, dass wir in China ganz klar eine Staatswirtschaft haben. Staatsbetriebe werden hochgradig subventioniert. Unternehmertum wird stark kontrolliert. In Unternehmen finden sich überall Parteikader, die die Unternehmenspolitik kontrollieren. Gegen die Partei Reglementarien geht sowieso nichts in China. Und das freiheitliche Menschenbild wird ohnehin nicht importiert. Auf der anderen Seite ist es aber so, das ist jedenfalls mein Eindruck, das Marktwirtschaftliche hat so die Berechtigung dadurch, dass man versucht, China hat eine langfristige Strategie der Hegemonie, der Überlegenheit, das eigene System soll als besser sich bewähren im Wettbewerb zum westlichen Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell. Und deshalb versucht man quasi synkretistisch auch aus diesem westlichen, aus unserem Wirtschaftsmodell das Gute herauszufiltern, gewisse Ideen von Wettbewerb, von Motivation, von Markt, ohne aber die essentiellen Voraussetzungen, vor allen Dingen die ethischen Voraussetzungen auch des freiheitlichen Menschenbildes und der Marktwirtschaft im Ganzen zu importieren. Also, Schlussum, es ist eine Staatswirtschaft, die einige marktwirtschaftliche Elemente übernimmt, aber nur, solange sie der Politik und der Parteidoktrin entsprechen.
Aufs Menschenbild kommen wir gleich noch zu sprechen. Erstmal, wir wissen ja, alles wird in China produziert. Unsere iPhones, unsere Elektrogeräte, im Prinzip so ziemlich alles, was wir im Alltag verwenden, hat Made in China irgendwo draufstehen, was uns ja natürlich auch in eine gewisse wirtschaftliche Abhängigkeit bringt. Vielen westlichen Politikern fällt es deswegen zum Beispiel schwer, das erleben wir bei jedem China-Besuch der deutschen Regierung, Menschenrechtsverstöße in China anzusprechen, auch weil halt eben auch die deutsche Wirtschaft darunter leiden würde. Aus Ihrem ethischen Blick, wie ist mit so einer Schräglage umzugehen? Wie sollte man das am besten machen?
Also die Abhängigkeit sehe ich auch als eine große Gefahr. Wir haben das auch in der Corona-Krise gesehen, Stichwort auch Lieferketten, aber auch andere Abhängigkeiten, seltene Erden zum Beispiel, die ja erforderlich sind für Handys, aber auch für Batterien in E-Autos etwa. Eine solche Abhängigkeit nutzt China natürlich auch, zum einen, um die wirtschaftliche Macht zu stärken, aber wie Sie haben es richtig angesprochen, auch um, man hört es immer wieder gebetsmühlenartig, sich jedwede Einmischung in die inneren Angelegenheiten Chinas zu verbieten. Das haben wir etwa jetzt auch gehört, nachdem die Bundesregierung ihre neue Strategie des De-Riskings gegenüber China formuliert hat und davon sprach, wir müssen uns unabhängiger machen, kam direkt aus der chinesischen Botschaft, reflexartig, man verbitte sich eine Einmischung in innere Angelegenheiten. Das ist meiner Meinung nach eine Schräglage. Wenn wir nichts dagegen tun, wird sich das immer weiter fortsetzen. China wird die immer stärkere Machtposition ausnutzen und wir werden immer weniger den Mut haben, Menschenrechtsverletzungen anzusprechen. die sehr allen uns bekannt sind, gegenüber Minderheiten, Freiheitsbewegungen, gegenüber der Religion und allen anderen Dingen. Deswegen meine ich, ist es unsere Aufgabe, Aufgabe der Politik, aber auch Aufgabe der Wirtschaft, Anreize zu setzen, nicht nur mit reinen Moralappellen. Die sind gerade in der Wirtschaft nicht so angesagt. Wir haben genug andere Reglementierungen und Bevormundungen, sondern Anreize zu setzen, neue Handelsketten, Lieferketten aufzubauen mit anderen Ländern, mit anderen Partnern in Fernost, mit demokratischen Ländern, vielleicht auch mit Indien, um so sich zunehmend aus diesem Würgegriff der Abhängigkeit zu befreien, damit wir auch wieder offen, ohne eine solche Abhängigkeit und ohne einen solchen Druck, da wo es notwendig ist, Verletzungen der Menschen wieder ansprechen. Denn das ist unsere ethische Verpflichtung und unser Gebot.
Sie haben die Strategie der Bundesregierung schon angesprochen. Dazu zählen, ich vereinfache das jetzt mal stark, Subventionen für deutsche Unternehmen, damit die besser in Konkurrenz zu den günstigeren chinesischen Produkten treten können. Diese Subventionen sind zum Teil höher als das, was wir zum Beispiel in Deutschland in unser Bildungswesen investieren. Wie ist das denn einzuwerten? Also das ist ja, tut ja im Prinzip die Abhängigkeit nicht weniger machen.
Nee, das stimmt. Deshalb glaube ich, ist das auch eine falsche Strategie. Ziel muss es sein, wie gesagt, dass wir diese Abhängigkeiten von China reduzieren. Subventionen in Wirtschaftsunternehmen widersprechen in der Regel ja auch dem Prinzip der Marktwirtschaft, auch der sozialen Marktwirtschaft. Und wenn wir jetzt sehen, China, wie gesagt, zum großen Teil sind das Staatsunternehmen oder die werden in hohem Maße vom Staat finanziert, haben dadurch natürlich entsprechende Vorteile auf den Märkten. Da müssen wir, glaube ich, international auf globaler Ebene auch mutiger werden. Aber das können wir nur, wenn wir unabhängiger sind. Brandmarken und zu verurteilen, dass das Verstöße gegen einen globalisierten Freihandel sind. Und notfalls muss man dann eben auch mit anderen Sanktionen und Handelsbeschränkungen gegenüber China eingreifen. Diese Wettbewerbsverzerrung, die wir jetzt haben, die uns dazu verleitet, unsere eigenen Wirtschaftsprinzipien, marktwirtschaftlichen Prinzipien aufzugeben, das ist auf Dauer ein süßes Gift, was nur kurzfristig wirkt, uns am Ende aber auf einen planwirtschaftlichen Kurs bringt. Und in der Konkurrenz mit China werden wir dabei sowieso langfristig verlieren. Das ist also der schlechtere Weg.
Ich würde gerne mal mit Ihrem ethisch-moralischen Blick auf die Menschen in China schauen, weil bei aller Kritik, die es ja gibt am chinesischen System, muss man ja auch zugestehen, dass innerhalb von wenigen Jahrzehnten der Umbruch gekommen ist von der Wirtschaft, von der landwirtschaftlichen Gesellschaft zu jetzt schon bald einer Supermacht. Viele Menschen sind in den letzten Jahrzehnten in China aus der Armut rausgekommen. Es gibt inzwischen eine relativ starke Mittelschicht, das halt eben auf Kosten der Menschenrechte. Wenn ich das jetzt aber so gegenüberstelle, also sollte denn dann eigentlich wichtiger sein? Weil man kann ja schön und gut über den Wert von Menschenrechten und Religionsfreiheit und allem diskutieren. Wenn ich Hunger habe, habe ich Hunger. Also sollte vielleicht die Situation der Menschen zu verbessern nicht erstmal an erster Stelle stehen?
Für mich ist es wichtig, beides miteinander zu kombinieren und es ist ja kein Widerspruch. Wir sehen es ja in den freiheitlichen Ländern im Westen, dass man mit einem freiheitlichen Menschenbild sehr wohl auch aus der Armut die Menschen herausführen kann und ein erfolgreiches Wirtschaftssystem etablieren kann, das dann auch zu einem Wohlstand, auch einer starken Mittelschicht führen kann. Also es ist jetzt nicht so, dass das chinesische Modell das Erfolgsmodell schlechthin ist. Mhm. Wir müssen auch sehen, natürlich, Sie haben recht, das müssen wir auch anerkennen, dass da tatsächlich einige Erfolge erzielt worden sind. Aber China stößt jetzt auch an seine Grenzen. Manche Faktoren, die zum wirtschaftlichen Aufschwung geführt haben, etwa ein hoher Anteil von Landbevölkerung, der in die Industrie eingeschleust werden konnte, billige Arbeitskräfte, das geht zunehmend verloren. China durch die Ein-Kind-Politik wird jetzt auch ein großes Generationenproblem, eine demografische Entwicklung auf China zukommen, auch mit hohen Kosten, auch für die Sozialsysteme. Also der unendliche Aufschwung geht da auch dem Ende entgegen. Und wir müssen natürlich auch dabei berücksichtigen, in allem, Es ist nicht so, dass der Zweck immer die Mittel heiligt. Wenn wir Menschen unterdrücken, ganze Volksgruppen unterdrücken, sie entrechten und daraus dann sagen, auf der anderen Seite haben wir dann dafür etwas mehr Wohlstand geschaffen, dann ist es eine Nützlichkeitserwägung, die die unbedingte Würde jedes Menschen im Grunde pervertiert. Also diese Logik, da sollten wir nicht drauf reinfallen. Ich plädiere aber nochmal dafür, es muss ein Weg gefunden werden, beides miteinander zu verbinden, freiheitlich, auf eine freiheitliche Weise die Armut zu bekämpfen. So muss es gehen und nicht anders.
Heißt aber im Umkehrschluss zum Beispiel auch, wenn man das zu Ende denken würde, haben die Chinesen, hat die chinesische Regierung vorsichtiger ausgedrückt, ein anderes Menschenbild als wir es als Christen haben. Wir als Christen sagen, jeder Mensch ist gleich viel wert. Im chinesischen Menschenbild wäre es dann so, dass der Erfolg einiger auf Kosten anderer auch bezahlt wird. Frage ich auch Sie, Sie ja nicht bloß Wirtschaftswissenschaftler sind, sondern ja auch katholischer Priester.
Ja, so sehe ich das ganz eindeutig. Das chinesische Menschenbild ist geprägt zum einen natürlich vom Kommunismus, zum anderen auch vom Konfuzianismus mit einem starken Kollektivgedanken. Der Wert des Menschen wird vor allen Dingen dadurch bestimmt durch seinen Beitrag für das Kollektiv, für die Gemeinschaft. Dadurch gerät das Individuum etwas mehr aus dem Blick. Das ist natürlich nochmal ein fundamental anderer Ansatz als bei uns. Das heißt, der Wert des Menschen bemisst sich an dem, was er für das große Ziel, das den großen chinesischen Traum beiträgt. Der große chinesische Traum wird von der Kommunistischen Partei Chinas definiert. Wer da mitmacht und seinen Beitrag leistet, der ist erwünscht. Und wer nicht mitmacht und irgendwie Sand ins Getriebe streut, ist ein Gegner des Systems. Und das sind dann halt eben die Opfer. Das führt aber dann andererseits dazu, dass es natürlich auch in China unglaubliche Umerziehungsprogramme gibt. Davon hat der Staats- und Parteichef immer wieder gesprochen. Er will die Menschen umerziehen, damit sie die Ziele der Partei als ihre persönlichen Ziele ansehen. Das ist die ersten Erfolge von einer solchen Umerziehung, die solchen despotischen Systemen ja lange zu eigen sind, sehen wir darin, dass ein erstaunlich hoher Anteil der chinesischen Bevölkerung auch etwa die mehr oder minder hundertprozentige Kontrolle, etwa durch dieses soziale Kontrollsystem, überall künstliche Intelligenz, Überwachung, dieses Punktesystem, dass das von vielen Chinesen befürwortet wird. Ja, wenn ich schon so sozusagen eine solche Gehirnwäsche hinter mir habe, dass ich mein ganzes Vertrauen in das System setze und nichts mehr dagegen denke, dann überrascht eine solche Konformität nicht.
Welche Rolle nehmen denn in diesem ganzen Gebilde die Christen ein? Weil wir reden ja auch sehr viel über die Situation auch der katholischen Kirche in China. Das ist eine Minderheit. Es gibt den Konflikt zwischen der offiziell anerkannten staatlichen Kirche und der Untergrundkirche. Es gibt einen Vertrag, einen provisorischen Vertrag zwischen dem Vatikan und der chinesischen Regierung, der in diesem Blick immer wieder kritisiert wird. Jetzt gab es die ersten Bischöfe, die von der Staatsführung eingesetzt wurden und dann vom Vatikan abgesegnet wurden, was dann wiederum aus der Untergrundkirche kritisiert wird. Sie haben sich ja intensiv mit dem Thema befasst und Wirtschaft ist ja auch, hat ja einen Einfluss auf alle Lebensbereiche. Wie blicken Sie auf den ganzen Themenkomplex?
Ja, ich bin da bereichert durch manche intensive Gespräche im Kontext der Steyler Missionare, die ja in St. Augustin ihr Kloster haben und da ein phänomenales China-Zentrum haben, wo viele China-Experten arbeiten, forschen, aber auch viele Chinesen. Da habe ich neulich noch interessante Gespräche gehabt. Und das, was Sie ansprechen, ist natürlich wirklich eines der Hauptanliegen der Christen in China. Nämlich dieser Konflikt, wie leben wir unser Kirche sein. Die Christen stehen natürlich auch unter dem Verdacht, zunächst einmal nicht patriotisch zu sein. Was patriotisch ist, definiert ja die Partei. Und wenn man in irgendeiner Form unter dem Verdacht steht, noch einem anderen Gott zu gehorchen, dann ist da erstmal Skepsis angesagt. Deshalb ist es ja jetzt, haben wir es jetzt auch in den letzten Tagen nochmal gelesen, hat ja auch die Kommunistische Partei angeordnet, dass Bibeltexte verändert werden sollen, dass etwa das Gebot an, ich glaube an Gott, dass das gestrichen werden soll oder gestrichen wurde und die 10 Gebote ersetzt werden durch Zitate des Staats- und Parteichefs, sind ja ungeheuerliche Eingriffe in die Religion, sprechen aber dafür, für die entsprechende Programmatik in China. Letztlich geht es darum, eine patriotische Kirche, das heißt eine der kommunistischen Partei hörige Kirche und von ihr kontrollierte Kirche nur zu dulden. Das ist aber erst der erste Schritt. All diese Dinge, zum Beispiel auch, dass Jugendliche, die bis noch keine 18 sind, dürfen nicht an Gottesdiensten teilnehmen. Das wird verboten. Das führt alles dahin. Das langfristige Ziel ist, aus dieser patriotischen Kirche, so meine Überzeugung, eine Zivilreligion zu machen, auch unter der Ägide der Parteiführung, die dann vielleicht noch den Namen christlich hat, aber was völlig anderes ist. Ich glaube, also ich würde sagen, der Vatikan sollte hier auch eine schärfere Gangart einlegen. Meiner Meinung nach sollte man die ungeheuerlichen Verletzungen der Religionsfreiheit in China sehr deutlich formulieren, sie anprangern, auch vor der UN, auch auf die Gefahr hin, dass China kurzfristig dann natürlich, leider ist es so, Strafmaßnahmen im eigenen Land durchführt gegen die Kirche. Aber langfristig gesehen ist das erfolgversprechender, eine solche Verletzungen offen anzusprechen. Denn die Alternative wäre im Grunde die Aufgabe der christlichen Eigenständigkeit und der Untergang der Kirche, das Aufgehen in einem Pseudo-Christentum, was eigentlich kommunistisch bestimmt wird.
Wenn wir uns den ganzen Themenkomplex jetzt nochmal abschließend anschauen, mit dem, was wir jetzt gelernt haben über die wirtschaftliche Situation, über die soziale Situation, aber auch über die religiöse Situation, haben wir denn da als Christen eine Verantwortung zu handeln? Also sollte ich jetzt meinetwegen gucken, dass ich möglichst versuche, chinesische Produkte zu vermeiden, weil das dann die Abhängigkeit nur noch stärker macht?
Gut, ehrlich gesagt habe ich solche Gefühle auch schon mal, wenn ich dann ein Produkt sehe und was ich gekauft oder bestellt habe und dann sehe ich da Made in China, habe ich dann tatsächlich erstmal ein schlechtes Gewissen. Langfristig ist das natürlich nicht der Königsweg, denn ich bin auch kein Verfechter von Handelsabschottungen. Langfristig muss es natürlich das Ziel sein, dass sich das chinesische System verändert, denn in China leben 1 Milliarde Menschen und die haben auch ein Recht zu leben und auch gut wirtschaftlich zu leben und die können wir nicht einfach isolieren, abgesehen davon, dass die Reaktionen aus China dagegen natürlich auch entsprechend wären. Wir müssen, ich würde aber sagen, ein erster wichtiger Schritt ist, dass alle Unternehmen, die in starker Abhängigkeit von China sind, dass, wie gesagt, für die müssen Anreize geschaffen werden, woanders zu investieren. Das ist unsere Verantwortung, darauf hinzuwirken, um die Abhängigkeiten abzusenken. Ich würde sagen, unsere Aufgabe ist es hier auch von Politikern, aber von uns allen, so wie ich es jetzt tue, zum Beispiel in der christlichen Sozialethik habe ich bisher noch keine Stimme gehört, die sich wirklich auch mal deutlich positioniert, dass wir hier auch mutig mal ansprechen, was in China passiert, dass wir das kritisieren und den Entrechteten und Unterdrückten eine Stimme geben. Und das geht nicht nur um die Uiguren, sondern es geht auch um die Christen, aber auch um die Freiheitsbestrebungen in Hongkong oder was auch immer. Unser aller Verantwortung ist es, da die Stimme zu erheben, wo wir es können, in persönlichen Gesprächen darauf hinzuweisen und auch auf die Politik zu drängen, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Also die Verantwortung liegt bei uns selber, bei der Politik, bei der Wirtschaft und bei den Kirchen.
Die Verantwortung liegt bei uns, sagt Elmar Nass. Wir haben gesprochen über Werte und Ziele sozialistischer Marktwirtschaft, Chinas Wirtschaft aus ordnungsethischer Sicht. Genauso heißt nämlich das Buch, das er, Professor Elmar Nass, gerade veröffentlicht hat, in dem er sich genau mit dem Thema befasst hat. Und das haben wir im Domradio besprochen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch.
Ja, vielen Dank für das interessante Interview.